dass Flugtickets irgendwann NFT sein können oder teilweise in einem südamerikanischen Airlines schon waren, ist wahrscheinlich dann irgendwo der nächste Schritt, aber da würde sich die Lufthansa wahrscheinlich auch echt die Finger verbrennen, wenn man direkt diesen Weg geht. Ich stelle mir das ultra kompliziert vor und finde diesen Weg zu gehen, zu sagen, ey, ihr kauft euch einen ganz normalen Boarding Pass und das ist einfach ein Add-on, ein spielerisches Add-on, was easy to use ist, finde ich schon.
GMW3-Freunde, Marvin hier mit einer frischen Dosis Web3-Goodness. Heute sprechen Vicky und ich über Lufthansa-NFTs. Ja, ihr habt richtig gehört, Lufthansa hat ein Reward-Programm gelauncht, wo man Flüge gegen NFTs eintauschen kann und noch vieles mehr. Hört es euch an, ich will noch nicht zu viel verraten. Und als zweites haben wir Adidas, die haben ein Residency-Programm in Korea gelauncht und damit eine Initiative, um Künstler zu supporten und kollaborativ NFTs zu launchen. Und zu guter Letzt natürlich LimeWire, es würde nicht ohne LimeWire gehen, mindestens ein, zwei Mal im Jahr. Die haben ein AI-Content-Studio gelauncht und zwar das erste Content-Studio, was Content auf der Blockchain generiert. Crazy, ja. Reality auch, ja. Und genau worum es da wirklich geht, erfahrt ihr in der Folge. See you on the other side. War ein bisschen random, aber...
Ist egal, lass.
Machst du euch auch Notizen während den Sessions jeweils?
Nö. Ich habe, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ich bin nämlich sehr, sehr positiv überrascht davon, wie du das hinkriegst. Wirklich sehr, sehr ausführlich, auch wenn es immer nur Stichpunkte sind, immer mitzuschreiben, was hier in diesem Podcast passiert, weil wenn ich mal Sessions ohne dich habe, mit einem Gast, dann ich bin nicht diese Art von Multitasking-fähig. Ich versuche eher dann zuzuhören, auf Fragen einzugehen und ich schaffe es dann einfach nicht, noch wirklich runterzuschreiben, oh, jetzt reden wir über das, das ist jetzt das Thema. Wie machst du das?
Du, ich denke, Übung macht den Meister in dem Fall. Ich mache halt als Hauptberufstätigkeit seit Jahren Interviews mit Leuten und versuche dann aus diesen Interviews Content zu generieren. Entsprechend ist der Skill von Notiz zu, oh, das war interessant, zu Konversation muss aber weitergehen, ich darf nicht so abgelenkt wirken. Die Balance, an der arbeite ich ja seit jetzt über 3 Jahren und entsprechend kann ich dir jetzt da leider nicht eine Secret Sauce mitgeben, außer sehr, sehr viel und schnelles Context-Switching, was nicht immer ideal ist. Aber ich denke, in der Post-Production sparen wir ein bisschen Zeit damit, gell? Und geht natürlich auch nur, wenn du auch krass, ne, versorgt bist. Mit richtig guten Getränken. Also ohne mein tägliches Prime-Energy wird natürlich das alles gar nicht möglich sein.
Das hat er gerade nicht gemacht. Also für alle diejenigen, die jetzt nur zuhören und nicht zuschauen. Marvin hat gerade, als wäre er Teil einer sehr, sehr gut geplanten Produktplatzierung von Prime, das Getränk in die Luft gehalten, das es bis vor kurzem in Deutschland noch nicht gab. Aber ich glaube jetzt, der Sponsor jetzt? Die sind doch Sponsor von Bayern München oder irgendwie so Partner. Stimmt. Von Bayern München geworden. Ja.
Stimmt. Ja, also.
Was ist das eigentlich? Was ist Prime, Marvin? Was ist Prime?
Prime sind zwei Produkte jetzt auf dem Markt, so wie ich es verstanden habe. Einmal einfach ein Hydration-Produkt, also so ein Gatorade-Competitor mit Elektrolyten drin, bla bla bla, Kokosnusswasser, viel Potassium. Gab auch in letzter Zeit viel Backlash von Health-Experten, die gesagt haben, das Produkt ist gar nicht so gesund, wie es beworben wird. Aber es ist ein Hydration-Drink und das, was ich jetzt hier trinke, ist das erste Mal, dass ich es probiere, by the way. All live on camera. Also ich hab das noch nie gehabt, das war ultra random. Aber nur kurz für Kontext, also was ist es? Es ist eben eine Getränke-Brand, die von Logan Paul, einem der größten YouTuber und Influencer der Welt, wurde groß auf Wein, dann auf YouTube. Mittlerweile hat ja auch gegen Floyd Mayweather auch einen Boxkampf gehabt. Der weiß auf jeden Fall, wie man Aufmerksamkeit generiert, Logan Paul. Er hat auch einen jüngeren Bruder, Jake Paul. Aber Logan Paul, gemeinsam mit KSI, das ist wahrscheinlich mit der größte Influencer und YouTuber aus Großbritannien, aus England. Und gemeinsam sind sie das Gesicht für eben diese Getränkemarke Prime. Wie sie hier seht, ich trinke jetzt gerade den Energy Drink. Kein Zucker, 200 Milligramm Koffein. Das ist, glaube ich, recht viel. 300 Milligramm Elektrolyten und vegan. Und ja, die Marke geht halt gerade durch die Decke. Also es ist crazy. nach dem Launch haben Kinder geprügelt in Supermarktläden und dann die Getränke wiederverkauft auf dem Sekundärmarkt, leider ohne NFTs in dem Case. Und da auf jeden Fall da ein riesen Hype ausgelöst und aber auch natürlich so ein Vorzeigebeispiel dafür, wie jetzt eben Creator-led Brands, also Marken, die wirklich von Influencern getragen werden, eben auch erfolgreich sein können. Jetzt eben zuletzt Bayern München als Marke oder als Mannschaft, die jetzt von diesem Prime Energy Drink gesponsert wird. Auch UFC hat mittlerweile Prime als Hauptgetränkelieferant dabei. Also unglaubliche Case Study, so was dieses Thema nicht nur, hey, ich bezahle einen Influencer, dass er mir jetzt irgendwie dieses Produkt in einem TikTok platziert, sondern vielmehr, ich hole mir einen Influencer als Geschäftspartner dazu. Jetzt auch wichtig, eben Logan Paul und KSI, das sind nicht die CEOs, sondern die sind einfach nur eigentlich als Marketing-Vehikel mit dabei und da steht noch eine andere Firma, andere Geschäftsführer dahinter. Aber ich bin mir ziemlich sicher, die haben auch Firmenanteile und natürlich gute Deals und positionieren sich auf jeden Fall auch als die Gründer von Prime. Erstes Fazit, schmeckt ganz gut, schmeckt wie alle anderen zuckerfreien Energy Drinks mit ein bisschen Fruchtflavor, ist okay. Ich bin jetzt selbst kein Prime-Fanatik oder Logan Paul-Riesen-Fan, aber auf jeden Fall spannend zu sehen, wie sie das Game durchspielen und eben auch eine Inspiration für uns in Berlin, in Deutschland, in der Schweiz, wie man eben auch mit Creatern gemeinsam Marken aufbauen kann. Und genau, das Geheimnis hinter meinen Timestamps ist es nicht, aber vielleicht gibt es ja heute...
Krass. Nee, ich find's einfach super beeindruckend, weil ich vorher auch noch nie was davon gehört habe und einfach das Gefühl habe, dass einfach eine Fanbase von Influencern, von Creatern, whoever it is, einfach genauso, entweder genauso sein wollen wie sie oder auch wirklich dann, wenn sie die Produkte kaufen und konsumieren, ihrem Artist ein Stück weit näher sind. Also das ist ja auch, es ist ja so lächerlich, wie viele Eisteesorten es mittlerweile von deutschen Rappern oder Musikern gibt oder andere Produkte, die vielleicht sowas, also sowas wie Vapes, die jetzt vielleicht nicht so toll sind, an jüngere Leute zu verkaufen, aber dass das eben so krass einschlägt und man eigentlich denkt, hey, wir haben doch schon genug davon, aber darum geht's nicht. Es geht einfach, also Real Talk, ich glaube nicht, dass es um den Inhalt geht, sondern es geht um die Marke. Zu welcher Marke willst du als Endkonsument oder Konsumentin gehören? Und das ist in dem Fall wirklich dieses Prime. Das ist, ich sehe das mittlerweile überall. Das ist so krass.
Das ist wirklich, wenn du eine Person feierst, deren Content seit Jahren konsumierst, dann, ja, wenn du dich zwischen zwei Produkten entscheiden musst, holst du das Produkt von dieser Person statt von irgendeiner anderen Brand. Macht dir auch Mr. Beast vor mit Feastables, die jetzt gegen Hershey's den Kampf aufnehmen und eben auch so Chocolate Bars verkaufen, habe ich auch.
Geil.
Zum Sinn, wirklich? Natürlich auch direkt Feastables gekauft. Schmeckt gut, schmeckt wie ein KitKat. Genau, was hier ist es, dankeschön. Ihr seht, also by the way, ich bin gerade in New York, das vielleicht für Kontext. Es ist 35 Grad, heiß hier, darum bin ich auch hier im Tanktop-Look. Mache ich nicht, weil ich hier unnötig flexen möchte, sondern einfach, weil es unglaublich heiß ist. Hier seht ihr Mr. Beast, siehst du das? Vicky.
Ach geil, ja, ich sehe das. These Nuts.
These Nuts geht auch durch die Decke. Geil. Und wiederum ein Beispiel. Ich glaube, er ist der größte YouTuber. 160 Millionen Subscriber, plattformübergreifend. Es gibt YouTube-Kanäle mit Millionen Subscribern, wo einfach nur seine Videos in anderen Sprachen übersetzt sind. Sein YouTube-Video zu Squid Games von Mr. Beast hat mehr Views gekriegt als Squid Games auf Netflix selbst. Und das ist so ein bisschen ein Indiz dafür, wie groß er ist. Und jetzt hat er natürlich damit für seine Audience jetzt ein Produkt gelauncht, was er verkauft. Und ich glaube, gerade um das abzurunden, bei so Creator-Brand-Geschichten gibt es eigentlich zwei Kategorien Minimum. Die eine ist, hey, ich klatsche meinen Namen da drauf und es geht nur um Marketing, nur um Branding, es geht nur um Masse und das Produkt an sich ist egal. Und ich weiß nicht bei Mr. Beast, in welche Richtung es geht mit den Chocolate Bars, die sind lecker. Aber kannst du natürlich an jeden verkaufen. Es ist kein Proteinriegel oder kein gesunder Riegel oder sonst was, sondern es ist für jeden zugänglich. Es gibt aber auch dann andere Personen, die sagen, hey, scheiß komplett auf die Qualität. Ich will einfach nur schnelles Geld machen, ein paar Shares kriegen und promote jetzt dieses Produkt. Genau, aber für mich immer ein Highlight, wenn ich in Amerika bin, natürlich auch die ganzen Produkte, die es noch nicht bei uns gibt, zu testen. Letztes Beispiel, Vicky, das hier. Im All-In-Podcast. Pistachios. im All-In-Podcast haben Chamath, Pali Papazia und David Friedberg Pistazios gegessen. Und zwar sehr spezifische Sea Salt and Vinegar von Wonderful. Und die waren dann landesweit in ganz Amerika ausverkauft, weil alle dann die genau gleichen Pistachios essen wollten, weil die gesagt haben, dass die so geil sind im All-In-Podcast.
Kannst du
es
bestätigen?
Das ist ein Beispiel dafür, ich kann es bestätigen, sind sehr lecker, ist ein Beispiel dafür, wie in dem Fall einfach nur das Approval von großen Creatoren, die nicht beteiligt sind an der Firma, natürlich auch einen riesen Effekt haben kann. Das heißt, es ist nicht nur, dass jetzt Creator selber Companies aufbauen, sondern auch einfach, wenn ein Konsument teilt, dass ein Produkt geil findet, ohne beteiligt am Produkt zu sein, natürlich auch ein Rieseneffekt. Ich habe natürlich das im Laden gesehen, direkt gekauft, sehr lecker, highly recommend. Und so viel, ihr seht, ich bin im Corporate America, ich bin im Konsumhimmel und musste, also ich weiß nicht, Vicky, ob du noch was zu sagen hast, wir sind jetzt 10 Minuten über random Creator Brands am Sprechen, aber es spricht für die Zukunft von Marketing natürlich auch, welchen Einfluss eben Personal Brands auch haben. Und das kannst du sehr klein denken oder eben auch sehr groß, wie jetzt ein Mr. Beast oder ein Logan Paul.
Maxi, also ich finde, was ich ganz interessant finde, weil ich höre ja auch gerne andere Podcasts wie den besagten All-In. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass du einfach auch durch diese random Gespräche was Neues mitnehmen kannst oder was Neues einsammeln kannst. Und ich hoffe, dass trotzdem auch die Zuhörenden was mitnehmen konnten. Sei es irgendwie Personal Branding oder Creator, die einfach nur Brands supporten oder was gerade so trendy und auf dem Markt ist. Ich kannte nur Prime, den Rest noch nicht. Deswegen habe ich auf jeden Fall was dazugelernt. Aber wir können super, super gerne auch direkt schon in die erste Story einsteigen, wenn du ready bist. Und ich habe einen fließenden Übergang, Marvin. Ich habe einen fließenden Übergang. Stell dir vor, mit welcher Airline bist du nach New York geflogen?
Ich hatte genau die gleiche Idee, Vicky. ich sag's dir, leider mit einer, die nicht von Star Alliance ist direkt, sondern mit Delta Airlines. Delta war top, by the way.
Ja, also top, habe ich auch schon gute Erfahrungen gesammelt. Schade. Und natürlich für den Übergang, den ich jetzt gerade machen wollte, denn ich war kurz davor zu sagen, wäre es denn eine der uns bekannten Star Alliance beziehungsweise Lufthansa Marken gewesen, dann hättest du jetzt mit UpTrip die Möglichkeit, deinen Boarding Pass zu scannen und ein NFT dafür zu bekommen. Und das ist so, hör auf, Marvin, nein, hast du nicht gesagt. Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lange ich schon über dieses Thema sprechen möchte. Also A, weil Marvin und ich schon sehr oft über Tickets und vor allem Flugtickets gesprochen haben und weil Steffen Boller und Philipp Weiling, also Boller von Lufthansa Innovation Hub und Philipp Weiling auch schon bei uns im Podcast gewesen waren, Polygon Labs, gemeinsam bei uns auch auf der Vision Stage sprechen werden in Köln. Am 20. September und die eben gemeinsam gearbeitet haben, um wirklich den Starbucks-Case für Europa aufzubauen. Und das ist eben das Loyalty-Programm der Lufthansa, also Miles & More, auf die Blockchain zu bringen. Und das weiß ich schon seit Wochen und ich kann jetzt endlich darüber reden, deswegen, ich habe richtig Bock darauf. Also was ist passiert? Interessanterweise finde ich so ein bisschen den ganzen Aufhänger super interessant, denn das Produkt ist ultra simpel. Und ich glaube, das ist auch das, was das am meisten ausmacht. Im Endeffekt ist es, wie ich es gerade schon gesagt habe, ein sehr einfacher Prozess. Du kannst jetzt eben mit UpTrip, das ist eine App, die kannst du dir runterladen und mit dieser App kannst du deine Boarding Passes scannen und dir dann ein NFT aussuchen, je nachdem, wohin du geflogen bist. Ich konnte es leider selber noch nicht ausprobieren. Ich bin leider viel zu oft mit Ryanair unterwegs. hoffentlich bald nicht mehr. Kriegst dein NFT und im Endeffekt ist das wirklich so Gamified Stuff. Du kannst NFTs wie Stempel sammeln und wenn du eine bestimmte Kollektion voll gemacht hast, dann kannst du dir eben deine sogenannten Premium abholen. Was wir auch ganz klassisch aus Miles & More kennen. Du sammelst Punkte und tauschst die einfach gegen Prämien ein. Und hier ist es eben einfach ein bisschen mehr gamified, ein bisschen bunter. Es ist wie, als würdest du ein Panini-Heft vollkleben und am Ende was bekommen. Nur, dass du am Ende vielleicht ein bisschen mehr bekommst als Respekt von deinen Kindergartenfreunden, dass du ein Panini-Heft vollgeklebt hast, sondern du kannst dir halt irgendwie First-Class-Upgrade holen. Und das eben alles gesteuert durch diese App. Und jetzt mag man sich natürlich fragen, okay, ersetzt es das, wie arbeiten die jetzt mit Miles & Moore zusammen und welchen Nutzen hat das eigentlich, wenn das andere schon funktioniert? Also sprich, das Miles & Moore funktioniert ja. Viele Brands haben Loyalty eher so als entweder Marketing-Move genutzt, was aber mittlerweile einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Es ist aber trotzdem ein Thema, das, also Loyalty ist so krass verbreitet, egal in welchem Web 1 bis 3. Du brauchst einfach deine Community, die Leute, die deiner Marke gegenüber treu sind und sich, wenn sie, wie du es gerade gesagt hast, Marvin, zwischen zwei Produkten entscheiden, sich für dein Produkt entscheiden. Und das kann eben auf Basis von einer Personal Brand sein und einem Influencer oder eben, weil du weißt, wenn ich dieses Produkt jetzt kaufe, kriege ich X, Y oder kriege noch was on top dazu. Und das ist eben auch genau das Prinzip von sowas wie Miles & Moore oder Stempelkarten für Cafés. Ich habe interessanterweise, hat Philipp gesagt, dass der Grund für Lufthansa das zu machen, abseits erstmal, also der most obvious reason, ist, die kriegen nicht unbedingt, also die können nicht so viele junge Leute tackeln. Miles & Moore ist halt so ein Spieß, nicht, also jetzt sorry für alle, die Miles & Moore benutzen, aber für etwas ältere, etwas viel Flieger, wo ich wahrscheinlich oder wir oder jüngere Generationen schon fast gar keine Touchpoints mehr zu haben. Das ist irgendwie nicht so zeitgemäß. Und wenn du es ein bisschen gamifiest und versuchst einfach anders abzubilden, dann hast du tendenziell die Möglichkeit, neue Generationen zu erreichen, die sich eben immer noch einen Bezug zu einer Marke wünschen, aber nichtsdestotrotz einfach, du musst Loyalty-Programme einfach anders denken, als du sie vor 10 Jahren gedacht hast. Und darauf springen die an. Du kannst auch bestimmt gleich was dazwischen sagen, wenn du willst, Marvin, vielleicht nur der zweite Grund. Und das ist so voll unterschätzt und da habe ich mich echt viel mit Leuten ausgetauscht, die das jetzt auch viel im Backend machen, ist eben, du bist, und das hatten wir sicherlich schon im Podcast, einfach technisch sehr eingeschränkt, wenn du in deinen eigenen Silos arbeitest. Das heißt, technisches Backend von Miles & Moore als Produkt, als Plattform, als Tool ist einfach ein eigenes Projekt für sich. Und das ist nicht so super einfach, auf andere Unternehmen oder Projekte zuzugehen und einfach zu sagen, hey, let's connect, lass uns was zusammen machen. Und dann einfach, ich sag mal, diesen reinen Kommunikationsfluss auszuüben. Also mit Blockchain hast du halt einen Standard, wo du sagen kannst, okay, wir haben jetzt zwei Loyalty-Programme, einmal die Lufthansa und vielleicht, lass es einmal Starbucks sein jetzt. Und die wollen irgendwas zusammen machen. Du hast viel mehr Freiheiten, das auf Blockchain-Basis zu machen, weil du denselben Standard hast, weil du einfach connecten kannst, technisch gesehen auch, als wenn du zwei Backends von Corporates hast, die, und wir kennen den Prozess bei Corporates, wenn sowas zustande kommt, bis sowas zustande kommt, dauert es einfach Ewigkeiten. Du bist halt nicht so interoperabel, wie man in der Sprache sagen müsste. Und das ist noch super early, aber das ist halt eine krasse Möglichkeit, das eben auch auf andere Plattformen auszuweiten. Ich weiß, jetzt habe ich voll lange geredet, aber ich finde es super, super spannend, weil das allererste Mal haben wir endlich mal wieder so einen Case, der auch europaweit so nahbar ist. Und mein Businesspartner André kam vorhin auch ins Meeting und meinte, Leute, ich habe einen Freund, der ist halt einfach, der fliegt alle 2 Wochen interkontinental, der fliegt so viel und du kannst ja rückwirkend auch deine Tickets einscannen in den letzten 6 Monaten. Also check das mal ab. Der hat jetzt schon hunderte von NFTs. Und kann damit rumspielen und findet das irgendwie ganz geil und zeigt das rum und das ist super simpel und der Typ hat jetzt nicht unbedingt viel Connections zu Krypto und Blockchain vorhin gehabt. Und das ist halt ganz geil und zeigt wieder, ey, Application Layer it is, weil die Infrastruktur gibt es, die funktioniert und da hat Polygon sicherlich auch einen ganz guten Job geleistet.
Aus meinem Kalender steht jetzt als nächstes Download Uptrip. Das ist schon mal klar. Ich musste auch, also gesagt, dass Ryanair kurz dran denken, so ein Meme, so VC, Co-Founder oder Partner, when they raise their first fund und dann sieht man so Ryanair und dann VC-Partner, when they raise their third fund und dann sieht man so Qatar Airlines mit der exklusiven NFT-Kollektion. Richtig geil. Ich erinnere mich gut, wir haben, glaube ich, Ende 2022 eine Folge gemacht, wo wir über Use Cases gesprochen haben und da auch viel Zeit mit Airlines verbracht und jetzt zu sehen, dass auch das erste Mal Realität wird und Lufthansa direkt auch was macht, stimmt mich unglaublich bullish und eben so zu verstehen, das Warum. Also das Was ist jetzt klar, du kannst deine Flüge einbuchen und dafür kriegst du NFTs in der App. Also ich habe einen Flug mit Lufthansa. Weißt du, ob es die ganze Star Alliance ist? Also Lufthansa, Swiss, Eurowings oder ist es Lufthansa Exclusive?
Es ist Air Dolomiti, Australian Airlines, Brussels, Edelweiss Air, Swiss Air, Lufthansa, Eurowings und Eurowings. Okay, also es ist nicht Star Alliance.
Lufthansa Corp.
Ja, genau. Also glaube, da springen aber sicherlich auch noch... Nein, Starlines, sind das nicht... Ist sowas wie Delta Airlines nicht auch Starlines? Sind das nicht diese ganzen gefestigten Airlines? Also nicht die Billo Airlines wie Ryanair?
Ich dachte, das ist Lufthansa Group, aber vielleicht habe ich auch gehört. Ich wollte auch nur einmal so klingen, wie die ganzen Männer in schwarzen Anzügen an den Flughäfen, die in der Business Lounge rumsitzen und irgendwie von Miles & More Programmen sprechen. Aber jetzt haben wir dann unsere eigene Sprache, Vicky, durch Uptrip. Also das Was haben wir verstanden. Ich habe Flüge mit diesen Airlines, kann die in der App einbuchen mit Booking Code und kriege dann ein NFT, beziehungsweise kann mir ein NFT aussuchen. Das ist eigentlich der erste Schritt, ne?
Ja, genau. Okay. Und dann auch quasi über diese App deine Rewards einsammeln. Und die NFTs werden auch einfach Trading Cards oder Cards genannt. Also ähnlich, Starbucks nennt sie ja Digital Stamps. Und hier sprechen die wirklich, und ich finde es sehr interessant, dass die halt wirklich von Trading Cards sprechen. Wenn man mal auf die Website geht und ein bisschen runterscrollt, dann kommt man irgendwann an so einen Punkt, wo so eine Hand so ein Handy hält und dann laufen da quasi die Bildchen durch und dann kann man sich das anschauen. Das ist halt wirklich einfach immer irgendwelche Visuals, die zu deinem Boarding Pass passen. Also ein bisschen Individualität ist da doch noch dabei, wenn du sie dir so legst. Was ich aber sehr, sehr interessant finde, das gibt es aber noch nicht, ist eben auch die Möglichkeit oder dass sie sagen, sie möchten auch einen Marktplatz für ihre NFTs bauen. Also, dass du dann irgendwann die Karten, die du einsammelst, auch mit anderen traden, tauschen oder whatever kannst. Was ich sehr, also ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll, weil dann ist für mich so ein bisschen die Frage, aber daran wird bestimmt gearbeitet, weil dazu gibt es auch einfach noch keine Infos. Ab dem Zeitpunkt, wo du die Dinge halt traden kannst, obwohl, ich überlege gerade, weil wenn Leute dann lieber dafür was bezahlen und anstatt einfach einen Flug zu bezahlen. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Ich glaube, da geht es mehr um die Leute, die so eine Reihe voll kriegen wollen. Also du musst ja wirklich, genau. Du kannst nicht pro Karte genau das einlösen, sondern du musst dann teilweise irgendwie zwei oder drei aus einer Kollektion. Oh, das ist okay. Das ist eigentlich ganz nice.
Ich denke,
nice.
Es gibt eigentlich zwei Komponenten. Einerseits der Aspekt davon, Prestige und aber auch eine Kollektion, die zeigt, wo du schon überall hingereist bist und irgendwelche speziellen NFTs, die jetzt eher vielleicht nach Soulbound Approach auch gehalten werden. Und dann eben die zweite Komponente dann, so wie es effektiv dann wahrscheinlich sein wird mit dem Marktplatz, in Richtung, okay, es ist wie ein Panini-Heft, wir traden jetzt hier die Karten oder die NFTs, um eine Reihe voll zu bekommen und dann eine spezifische Rewards auch zu kriegen. Ich nehme dann auch an, man burnt dann die NFTs für diese ganzen Rewards. Wissen wir noch nicht, oder?
Das wüsste ich nicht, das habe ich jetzt nirgendwo gelesen. Würde Sinn ergeben oder irgendwo steht dann halt, dass sie benutzt sind. Falls es Sinn macht. Also, dass du halt im Backend abgebildet hast, okay, er wurde schon benutzt, ist nicht mehr für irgendeinen Reward zu haben oder zu nutzen. Das steht, habe ich jetzt nirgendwo gelesen.
Ja. Sehen wir noch, können wir dann auch testen. Also, wir sind auch selbst ein bisschen unterwegs und können dann unsere User Experience auch mit euch allen teilen. Aber das macht auf jeden Fall Sinn. Klingt für die Experience sehr cool und viel interaktiver. Also natürlich jetzt Miles & More. Ich meine, ich habe Miles & More, ich habe keine Ahnung, wie viele Punkte ich jetzt da mittlerweile habe. Ich trage einfach meine Nummer ein, jedes Mal, wenn ich einen Flug buche und vergesse dann, dass ich überhaupt Member bin und kann damit nichts anfangen. Vielleicht könnte ich und weiß es nur nicht. Aber mit so einer App, wo ich dann jedes Mal beim Flug reingebe, oh, was kriege ich jetzt für ein NFT dafür? Ah, ich habe jetzt schon sechs. Ah, für diese sechs NFTs könnte ich jetzt hier kostenloses WLAN im nächsten Flug kriegen oder... Irgendwie, es gibt ein spezielles Kollabo, eben, wir haben hier im Doc Azuki als Beispiel drin, der macht ein Event in New York und ich kann, wenn ich ein Azuki-NFT halte plus die zwei anderen NFTs von der Lufthansa, kann ich da kostenlos hin oder darf ich da überhaupt teilnehmen? Also eben, wie du gesagt hast, diese Möglichkeit mit verschiedenen Brands und in Ökosystemen auch relativ easy zu kollaborieren und die Brücke zu schlagen, die sonst mit geschlossenen Infrastruktur nicht möglich wäre, ist auch unglaublich vielversprechend. Also User Experience und Gamification machen Sinn. Ich glaube eben, wie du gesagt hast, wenn wir jetzt auch über das Why sprechen, also warum macht das Lufthansa? Du hast gesagt, oder das Statement war, junge Generation abholen, die nächste Generation abholen, die eben nativ schon eben mehr mit so Applikationen arbeitet, die mehr spielerische User Experiences mag, die auch Brands auf Social Media folgt, eben da auch das Thema Kollaboration viel wertvoller, wenn du mit den ganzen kleineren Brands auch kollaborieren kannst. Also junge Zielgruppe abholen. Und das zweite war, was war der zweite Grund?
Jüngere Zielgruppe, achso, und Interoperabilität, also so ein bisschen, was du gerade schon benannt hast, dass die Möglichkeit sehr leicht ist, also dass wir haben, ich habe mir so einen Tweet bei uns in den Stock gehauen, wo einfach jemand, der ein Azuki-NFT hat von der Kollektion, beispielhaft gezeigt hat, hey, man könnte ja auch in das Loyalty-Programm von Lufthansa jetzt hinzufügen, dass es eine Reihe gibt, die man sammeln muss, aus bestehend aus einem Azuki-NFT und zwei Lufthansa-NFTs. Und damit bekommt man dann Reward von wegen, du wirst dann gratis zu dem Event eingeflogen in irgendeiner anderen Stadt. Und diese Flexibilität hat man, weil das sind ein paar Klicks, ein paar Changes im Smart Contract. Und solange du das alles in derselben Wallet sammelst, ist es halt super easy umzusetzen. Und natürlich auch für jemanden wie die Lufthansa, neue Zielgruppen, taggelst dann halt die ganzen Azuki-User, die freuen sich da sowieso drüber. Es ist zwar jetzt gerade noch super nischig, aber das kann man ja auch viel, viel weiter in viele andere Communities denken. Und was ich halt super interessant finde, weil das habe ich im Zuge dessen auch gelesen. Ich war nämlich auf der Polygon Labs Website, beziehungsweise dem Blogartikel dazu. Und die haben dann auf was anderes verwiesen. Und zwar haben die mal mit Salesforce und Reddit und MonkeyDAO heißen die, glaube ich, einen Report geschrieben. Der heißt einfach Future of Loyalty. Und da geht's halt in, Gott, wie viele Seiten waren das? 40 Seiten, so ein bisschen erstmal um dieses Psychologische, was bedeutet Community eigentlich, was bedeutet die Connection zu Brands eigentlich, und ganz hinten dann natürlich auch, okay, und mit all den Insights, die wir jetzt haben, und die haben wir auch teilweise jetzt gerade schon im Podcast benannt, und ich glaube, die wichtigste ist eben, eine jüngere Generation hat einfach andere Werte, also die sprechen jetzt hier explizit von Gen Z, und die möchten eben sowas wie Early Access, Personalized Attention, Exclusive Events and more Community than other Age Groups, also so als Beispiel. Und das Allerwichtigste ist eben diese Deeper Connections zur Brand. Und das ist ja im Web 2 dann irgendwann auch limitiert. So, wie viel mehr Connection zur Brand willst du haben? Der nächste Schritt wäre Ownership, Participation, Incentivation durch irgendeine Art und Weise. Und ein NFT bildet Ownership oder stellt Ownership dar, und ab dem Zeitpunkt, wo du auch noch selber entscheiden kannst, hey, ich kann die tauschen und traden, und zwar rein digital, was ich gerade mit Miles & More nicht kann, meine ich, ist jetzt, okay, ist es halt super, super interessanter Ansatz, den Web3 bietet, und interessanterweise wurde auch in diesem Report, und darüber haben wir auch schon gesprochen, aber ich habe hier ein echt gutes Beispiel. Die haben ja über, die nennen das hier Shared Data Layer for Multi-Company Rewards. Also bedeutet, wir haben es schon mal gesagt, in vergangenen Podcasts, wenn du alles on-chain festhältst, dann hast du halt auch ein ganz gutes User-Profil einer bestimmten Person, die XYZ macht. Und in dem Falle wäre es ja so, wie könnten andere Marken sich diese Data rausziehen. Wenn du zum Beispiel bei Uptrip jemanden hast, der in irgendeiner Art und Weise Diamond-Status hat, weil die und die Reihen wurden ausgefüllt, du bist einfach krasser Vielflieger, du hast 100 NFTs, dann ist das natürlich für andere Consumer-Brands wie Luxury-Fashion-Brands die perfekte Target-Audience, die du, ob das jetzt gut ist oder nicht, aber dadurch, dass es ein offenes Ökosystem ist und alles halt auf der Blockchain liegt, auf einer sehr transparenten Blockchain, könntest du es rein theoretisch einsehen und diese Person anders tackeln oder auf Uptrip zugehen und sagen, hey, wir bieten all euren Diamond-Status Leuten XYZ an, lass uns partnern. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, ich passe mal auf, wie ich mich da auch so ausdrücke, weil dieses Data-Sharing und Data-Privacy ist ja hier in Deutschland so gerade ein bisschen schwierig, beziehungsweise hat auch immer einen schwierigen Beigeschmack, aber rein so Next-Level-E-Commerce-Style beziehungsweise Next-Level-Network-Marketing ist es schon, es ist ganz interessant, was man damit rein theoretisch machen kann.
Bin mir sicher, in den ultralangen AGBs von Uptrip, wenn man die App runterlädt, stimmt man dem allem auch zu. Mhm. So ein Multi-Company-Data-Sharing Das ist eigentlich ein Shared Data Layer for Multi-Company Rewards. Stark.
Mhm.
Ich finde es richtig gut, also sehr vielversprechend. Eben die Möglichkeit jetzt für andere Brands zu wissen, okay, da ist eine Datenbank an Nutzern, die aktiv fliegen und Rewards eintauschen und die App nutzen und da sagen, hey, ich will jetzt an diese Audience rankommen und gebe denen zusätzliche Rewards in Kollaboration mit Uptrip und Lufthansa. Macht mega viel Sinn. Und ich denke nur, weil dieses Miles and More Spiel, allgemein so dieses auch Kreditkartenpunkte-Sammeln-Spiel, das hat gerade auch so die Generation vor uns oder so ein bisschen diese Millennial-Generation, unsere Eltern unglaublich geprägt. Und es gibt ja Leute, die machen Fulltime-Job-mäßig gefühlt Credit Card Hacking. Und hier, du musst diese Kreditkarte hier mit dem, mit den Ausgaben bündeln. Und wenn du hier noch diese Amex Platinum holst und hier noch die Gold, dann kriegst du hier Lounge Access und sonst was. Und ich habe das Gefühl, gerade durch NFTs und sowas wie jetzt Uptrip, ebnen wir den Weg für eine spielerischere Version davon für unsere Generation oder die kommenden Generationen, wo einfach nochmal viel mehr Kollaboration möglich ist zwischen Brands. Und also mich stimmt das sehr positiv. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall mal die App runterladen und gucken, ob ich schon selber ein paar Flüge hinterlegen kann.
Und ey, probier das aus, nimm's dir mit. Nimm's dir mit und bitte, wenn du da irgendwas, irgendwie ein Erfolgserlebnis hattest oder sowas, dann nimm das super gerne in den nächsten Podcast mit.
Let's go. Ja, dann hoffe ich oder bin ich gespannt, wann ich die ersten Goodies dann auch kriege, hier mit Lufthansa. Oder wie viel man effektiv auch leisten muss, um was zurückzukriegen. Aber ich meine eben von kostenloses WLAN im nächsten Flug zu Business Class Upgrades, zu Lounge, zu exklusiven Events oder was auch immer sonst. Die Möglichkeiten sind grenzenlos und ich glaube, jetzt haben wir hier endlich mal ein konkretes Beispiel, einen Use Case, der für viele greifbar wird, gerade weil es eine niedrige Hürde ist und viele auch partizipieren können, solange sie mit einer Lufthansa Airline fliegen. Also
ja.
Ich bin sehr gespannt. Gibt es sonst noch Stimmen oder Feedback dazu? Ich sehe, dass auf jeden Fall auch andere Airlines noch was machen. Aber
ja, nee, ich habe tatsächlich, glaube ich, alles gesagt, was ich dazu wusste oder dazu weiß. Und das ist natürlich auch immer dem geschuldet, was du gerade auch dazu im Internet findest. Also wirklich das Announcement ist, wir nehmen jetzt am 6. September auf, das ist vor 5 Tagen rausgekommen oder so, oder vor 6 Tagen. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass es jetzt einfach noch ein bisschen Zeit braucht, dass es auch ausgetestet wird. Und wir uns dann auf Basis dessen eine noch bessere Meinung machen können, denn ohne jetzt das Projekt irgendwie runterzusprechen, ich halte das schon für legitim, aber wie oft hatten wir es schon im Space, dass wir uns gefreut haben, dass irgendeine krasse Brand jetzt auf einmal reinkommt und dann am Ende hat es doch nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Glaube ich in dem Case nicht. Dafür sind da echt schon Leute mit am Start, die da auch echt schon legit im Space sind. Aber you never know. Vor allem auch, wie das, ich meine, das ist jetzt die Hürde, wir verstehen das, für uns macht das total Sinn. Und ich denke, jetzt geht's darum, okay, was ist eigentlich mit den Leuten, die jetzt die ganze Zeit Lufthansa fliegen? Warum sollten sie sich diese App runterladen? Oder wie kriegen vor allem jüngere Generationen wirklich von diesem Programm mit? Weiß man alles noch nicht. Und wir sind wahrscheinlich da nur die erste Early Adapter Zielgruppe, aber nicht langfristig, die angesprochen werden müssen. Da fehlt noch ein bisschen was.
Ja, stimmt. Also ein bisschen, was die Distribution angeht und wie du auch die Nutzer dazu bekommst, die App herunterzuladen, wird die erste Challenge sein. Und dann die Retention, warum man die App dann auch fortlaufend nutzen soll. Und da braucht es relativ schnell auch ein paar coole Rewards oder erste Glücksmomente, damit man auch an das Potenzial langfristig glaubt. Ich meine, auf der Webseite steht Fly, Collect and Win, Turn Your Flights into Rewards. Und die Tagline darunter ist Uptrip rewards you every time you fly with digital trading cards. Das heißt, die Magie darin ist eigentlich, dass du jedes Mal was kriegst. Auch wenn das nur so eine digitale Sammelkarte ist, die nennen sie ja nicht mal NFT. Wiederum auf der Landingpage. Der Trend setzt sich fort. NFT in der Sprache nicht unbedingt top of mind. Obwohl ich jetzt hier sehe, in der Vorschau auf der Webseite steht schon NFT Trading Cards. Also es ist nicht so, dass sie das Wort komplett meiden. Aber interesting, yeah. Digital Trading Cards, jedes Mal kriegst du ein Reward, NFTs on Blockchain und du kannst dann das eben auch traden mit anderen. Das kommt erst noch. Aktuell haben wir einfach die Möglichkeit, Dinge einzulösen. Das werden wir testen und dann im nächsten Schritt der Sekundärmarkt. Eigentlich genau die Dinge, die wir gebrainstormt hatten, Vicky, die Benefits, gell? Du hast mehr Einblicke in die User-Historie und wie die Konsumenten sich verhalten haben. Du hast die Möglichkeit, mit anderen Brands zu kollaborieren. Kannst dann mit Airdrops oder sonstigen speziellen Aktionen nochmal Konsumenten und Fans belohnen. Und als Konsument hast du nochmal die Möglichkeit, im Sekundärmarkt auch die Dinge zu traden. Ich glaube, hier wichtig nur, du wirst nicht die Tickets selbst traden vom Sekundärmarkt, sondern die NFTs, die du eingelöst hast. So verstehe ich
es zumindest. Genau. Und das ist eigentlich auch ein geiler Case, also dass man nicht sagt, okay, du tradest jetzt deine Flugtickets. Ich meine, dass Flugtickets irgendwann NFT sein können oder teilweise in einem südamerikanischen Airlines schon waren, ist wahrscheinlich dann irgendwo der nächste Schritt, aber da würde sich die Lufthansa wahrscheinlich auch echt die Finger verbrennen, wenn man direkt diesen Weg geht. Ich stelle mir das ultra kompliziert vor und finde diesen Weg zu gehen, zu sagen, ey, ihr kauft euch einen ganz normalen Boarding Pass und das ist einfach ein Add-on, ein spielerisches Add-on, was easy to use ist, finde ich schon die wahrscheinlich beste Alternative, die sie hätten in dem Fall wählen können.
Auf jeden Fall. Und wenn wir auch jetzt gerade schon von Brand-Kollaboration gesprochen haben, wir haben Azuki als ein Beispiel drin, aber ich denke, wenn wir auch groß denken, dann dürfen auch große Marken nicht fehlen und ich finde, Adidas wäre da auf jeden Fall ein starker Partner. Wir haben Adidas im Doc drin, nicht weil sie jetzt mit Lufthansa bei Uptrip irgendwelche coolen Rewards schon freigeschalten haben, sondern weil Adidas, ich habe jetzt einmal Adidas und einmal Adidas gesagt, gespült auf
Amerikanisch. Sag mal Adidas.
Adidas.
Ja, stimmt.
Adidas. Und auf Deutsch weiß ich jetzt nicht, was ihr...
Adidas, sagt man.
Genau, ja. Adidas präsentiert Residency, das erste digitale Künstlerresidenzprogramm. Vicky, tell us more. Warum ist das in den Headlines? Warum spricht sogar Startup Insider darüber? Was geht hier ab?
Genau, also ich musste auch echt schon schmunzeln, denn ich habe das Projekt so ein bisschen unterschätzt, glaube ich. Also angefangen damit, dass total viele Leute zur Blockchain Week in Korea fahren oder fliegen. Ich kann mir einfach vorstellen, dass der koreanische Markt beziehungsweise auch wirklich der asiatische Markt, die sind ja sowieso super offen für digitale Kultur und auch für den ganzen Web3-Space. Da sind einfach weniger Hürden, die du überspringen musst. Und habe jetzt einfach von vielen Leuten gehört, dass sie dahin fliegen. Und war auch viel mit dem Adidas-Team in Kontakt, weil ich die auch eigentlich auf die Vision holen wollte. Aber die sind ja jetzt alle in Korea. Dass die da eben ein großes Projekt launchen und habe irgendwie nicht so ganz gecheckt, was die da machen. Und jetzt ist das ja vor ein paar Tagen rausgekommen, dass sie nennen es Adidas Residency, a digital art project from the Adidas Studio oder Adidas Three Stripes Studio. Das ist so ein bisschen der Web3 oder das Web3 Studio von Adidas. Und die bauen da jetzt quasi eine Art Art Program auf, wo es wirklich darum geht, einfach Künstlerinnen und Künstler zu pushen, denen wahrscheinlich auch die technologischen Plattformen zu geben, digitale Kunst als NFTs zu minten. Das ist, glaube ich, alles über Polygon, auch wenn ich mich nicht irre, müsste es eigentlich sein. Und wollen einfach eine Art Programm aufbauen, um kreatives Talent zu fördern. Und deswegen habe ich es am Anfang nicht so ernst genommen, weil ich halt dachte, ja, okay, ist jetzt halt wieder irgendwie digitale Kunst. Adidas macht ein bisschen andere Sachen auch im Space. Aber finde diesen Grundgedanken eigentlich unglaublich spannend, dass es geht auch sehr, sehr stark natürlich um die Technologie. Es geht halt um Digital Artists, die ihre Kunst als NFT verkaufen, sei es im Rahmen dieses ganzen Events und des Launches können die das als Open Edition. Das bedeutet, dass du so viele NFTs in einem Zeitraum kaufen kannst, bis der Zeitraum oder bis das Fenster geschlossen ist. Oder dass es eine limitierte Edition von beispielsweise 100 NFTs gibt. Und die haben da jetzt eben eine Handvoll interessanter Artists geonboardet, die mir persönlich jetzt nicht wirklich was sagen. Aber ich glaube, das ist jetzt erstmal losgelöst davon. Ich kenne mich einfach nicht so gut aus. Und eben sich, und das ist das Interessante, so ein bisschen anders positionieren gerade. Also ich erkläre dir mal so ein bisschen, warum ich das spannend fand. Also Adidas hat ja wirklich seit 2 Jahren viel in diesem Space ausprobiert, von Collabos bis hin zu, wir machen was mit Prada, wir ziehen die Community mit rein, wir kooperieren mit den Bored Apes, bis hin zu, wir haben unser Alts-Projekt, also so eine Art Gamified Storytelling durch die Adidas Web 3-Geschichte, auch sehr, sehr viel animiert, sehr viel visualisiert, und jetzt ist es auf einmal dieses Arts-Programm. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass sie dadurch versuchen, mit einer Art Kultur, die es sowieso schon gibt, und das ist so diese Artsy-Kultur, diese bisschen, passt ja auch zu Korea, das ist, wenn man sich den Tweet anguckt, ist es halt viel in diesem Anime-Style, dass sie jetzt einfach eine Community mit demselben Interesse im Rahmen ihrer Adidas-Brand aufbauen, aber eben Web3-Technologie nutzen, weil es einfach neu ist, weil es cool ist, weil du damit irgendwas machen kannst, was du vielleicht vorher so nicht hättest machen können. Und das hat jetzt erstmal auf den ersten Blick, hat das ja jetzt nichts mit Adidas als Fashion-Brand zu tun. Aber so denken diese Marken ja mittlerweile gar nicht mehr. Ich glaube, Nike, oder irgendjemand hat es zu mir gesagt, dass Nike mittlerweile auch nicht mehr sagt, dass sie irgendwie eine Sports-Brand sind, sondern irgendwie eine Tech-Marke oder so, die sich einfach wirklich mit so mit solchen Themen auseinandersetzen. Ich weiß nicht, ob du das warst, aber irgendjemand hat das letztens zu mir gesagt. Ich war so, hä?
Was? Ist einfach nichts Neues, auch Sweet Green, ist eine Salatfirma hier aus Amerika, eine große Chain. Die haben sich auch selbst als Tech-Firma positioniert. Ich weiß nicht, inwiefern da die Multiples, weil die Valuierung natürlich höher ist, wenn du ein Tech-Unternehmen bist. Bei Nike ist es nochmal ein anderes Spiel, aber auf jeden Fall Tech auch oder Tech-enabled zumindest drin zu haben, macht Sinn, ist die Norm mittlerweile.
Ja, und deswegen glaube ich, dass sie jetzt einfach hier wirklich versuchen, Zugang und wirklich auch ein Bonding zu dieser kreativen Szene und Community aufzubauen und einfach eine Plattform bieten, dass sich diese kreativ mit der Leverage von Adidas ausüben kann. So ein bisschen den Vergleich zu ziehen, das hat ja Nike.swoosh hat das auch so ein bisschen mit der Creator-Community gemacht, indem sie eben damals gesagt haben, als sie gelauncht haben, hey, alle, die Bock haben, ihren eigenen Schuh zu designen, können das hier auf dieser Plattform machen. Das ist die Plattform für Creator. Und ich kann mir vorstellen, dass es hier in eine sehr ähnliche Richtung geht, mit dem Fokus weniger Fashion, sondern wirklich Art. Und wirklich sehr, sehr echt nice, weil NFT-Art ist so, damit hat alles angefangen und damit geht's auch gerade weiter und jetzt werden einfach nochmal explizit jüngere Talente gefördert. Und das launchen die jetzt halt einfach ganz groß in Korea. Ich glaube, es geht sogar heute los. Aber mehr Infos habe ich dazu nicht, außer dass es nichts mit dem ALS-Programm zu tun hat. Also die haben ja dieses PFP Programm oder dieses Gamified-Programm, über das wir auch schon super oft gesprochen haben, wo mein Kommentar immer war, ich verstehe manchmal gar nicht, wo die gerade sind, weil es einfach zu kompliziert ist. Aber also nichts gegen Adidas, sondern einfach, wenn du dem nicht folgst, sondern dass es wirklich nochmal etwas Neues ist.
Aber erklär doch nochmal ganz kurz, was ist das ALS-Programm? Und eben die Aussage von Adidas war, hey, das ist parallel, gehört aber nicht direkt dazu, aber was war nochmal Adidas ALS?
Also die haben ja das Into the Metaverse-Projekt gehabt. Das war, als sie gemeinsam mit den Bored Apes und Punks, Comic und G-Money gepartnert haben und haben das dann quasi irgendwann so ein Stück weit aufgelöst beziehungsweise geupgradet zu, sie haben es Adidas Alts genannt. Und da hattest du damals, was hattest du bekommen? Die ganze Story ist mit ganz vielen Teasern vorbereitet worden, wo es eben eine Art virtuelles Motel gibt, wo der Affe, den Adidas auch wirklich von den Bored Apes gekauft hat, Indigo Herz heißt er, also der Bored Ape, was ist es, Bored Ape 8774, den hat Adidas damals gekauft und das ist so ein bisschen deren Maskottchen, deren Web3-Maskottchen und der wacht in diesem Hotel auf, das ist so ein bisschen die Story dahinter und dann konnte man eben sein Into the Metaverse NFT gegen ein anderes NFT eintauschen. Ich war gerade nicht mehr so ganz sicher, was es war, aber du hast dann eine Zeit lang später Coins dazu bekommen, mit denen du dann quasi dein Genre kaufen konntest in diesem Spiel. Also du konntest dich dann entscheiden, okay, ich bin jetzt hier irgendeine Figur, möchte ich mich lieber mit Fußball identifizieren, mit Basketball, mit Gaming, mit Musik und Film oder Sneakern oder Fashion gibt's auch noch. Und hast dann quasi die Geschichte ein Stück weit mitgespielt. Und das ist immer NFT-based. Also du musstest quasi durch ein NFT mal was Neues anlocken. Die Geschichte wurde einfach sehr, sehr lang gezogen. Das ist nicht einfach ein Spiel, was du durchspielen konntest, sondern gemeinsam mit der Community immer diese Steps by Steps abgearbeitet hast und somit eben eine Art Identität auch in diesem Alts-Universum aufgebaut hast. Und was die jetzt seit neuestem gemacht haben, die hatten eine Kollaboration mit, sagt dir Babe was?
Auf jeden
also
Fall.
Die, dieser ich Affe.
Ich erinnere mich gut an Babe. Ja klar, also Babe war, ich weiß nicht mal, woher in Asien die kommen, ob es Japan selbst ist, aber das war eine sehr gehypte Streetwear-Brand. Ich weiß noch, ich habe 2017 habe ich Supreme und Palace, das waren auch so eben sehr große, berühmte Streetwear-Marken, die jede Woche einen Drop hatten und da gab es halt auch einen großen Sekundärmarkt und ich habe da viel wiederverkauft, also am Donnerstag immer Supreme-Drop. Um 12 mit Google Chrome Autofill versucht, limitierte Pullis zu kaufen und dann auf Depop zu verkaufen. Und Babe war da auch immer ein Begriff. Ja, mit ihrem Babe-Logo war ein bisschen mehr so ein Militär-Look. Hat gefühlt ein bisschen Momentum verloren, die Marke, zumindest so aus meiner Perspektive, in der Bubble, in der ich mich bewege. Aber genau, du meintest, Babe hat eben auch mit Adidas kollaboriert in dem Kontext.
Genau, die haben gemeinsam Sneaker gelauncht. Positiv muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, war ich da gar nicht drin. Ich habe so ein bisschen von der Seitenlinie verfolgt, aber haben eben in ihr, ihr müsst euch immer vorstellen, dieses, wenn ich mal von Storytelling spreche, es ist halt immer alles visualisiert. Du hast halt wirklich das Gefühl, du bist Teil einer Geschichte. Es wird immer in jedem neuen Tweet, in jedem neuen Trailer, es wird diese Geschichte weitergelebt. Also es ist halt super interaktiv und irgendwie hast du das Gefühl, okay, jetzt kommt das nächste und ich bin dabei. Und das haben die eben auch mit diesem Babe-Drop gemacht und da eben Sneakers gelauncht, wo, und jetzt müsste ich gucken, wurden auch im Rahmen von einer Auction released. Und wie man die jetzt als Alt-Ego bekommen hat, müsste ich jetzt nochmal nachlesen, weiß ich nicht. Ich habe es nur so halb verfolgt. Aber nichtsdestotrotz scheint es auch echt ganz gut angekommen zu sein. Das war so der letzte große Banger aus der Alts-Kollektion. Und jetzt eben dieses Residency ist davon losgelöst, was ich ja auch komplett fair finde. Du kannst ja auch mehrere Projekte gleichzeitig machen und eben verschiedene Zielgruppen ansprechen. Und Nike und Adidas sind riesengroß und bei denen geht es halt nicht immer nur um Fashion, bei denen geht es auch wirklich um diese Brand Awareness und da eben die richtigen Plattformen zu schaffen und das Geld in die Hand zu nehmen, diese auch zu schaffen, ist, glaube ich, sowieso Teil von deren Programm.
100%. Und das ist das übergreifende Muster bei allen großen Marken, all den Dingen, die wir auch besprochen haben, von Prime, was von einem großen Influencer angeführt, versucht, die junge Generation über Sport, Energy Drinks abzuholen, zu Lufthansa, die jetzt sagen, hey, wie erreichen wir die junge Generation über Sammelkarten und Rewards und Gamification, zu Adidas, die verschiedenste Initiativen fahren, weil es schlussendlich einfach darum geht, eine Beziehung zu den Endkonsumenten aufzubauen, eine Affinität, dass sie sagen, hey, ich will die Marke tragen, ich will von denen die Produkte kaufen und nicht von Konkurrenten oder von anderen. Und darum macht es sich auch Sinn für Adidas, da verschiedene Standbeine aufzubauen. Aber einer gewissen Größe kann man auch viele Dinge auf einmal machen. Ich lerne selbst, dass es an früheren Stages sehr gefährlich ist, zu viel auf einmal zu machen. Aber spannend zu sehen eben, dass Adidas jetzt sagt, hey, Residency, das ist komplett losgelöst. Hier geht es darum, wirklich Künstlern eine Plattform zu geben, die aufzubauen, statt jetzt irgendwie direkt, also für mich klingt Alts eigentlich mehr direct to consumer. Ich will hier aber auch an die Endkonsumenten eine geile NFT-Web3-Experience geben, wo sie innerhalb dieses Metaverses ihren Avatar aufbauen und sie eigentlich da spielerisch auch mitmachen. Und bei Residency, klar verkaufen die auch NFTs an Endkonsumenten, aber im Vordergrund stehen ja als Künstler, die mit Adidas kollaborieren dürfen. Und eigentlich so bauen sie sich auch wiederum ihre Mikro-Influencer und Marketing-Kanäle in Form von Künstlern auf, die gemeinsam mit Adidas an NFTs droppen. Das heißt eben, auch wenn wir von Residency sprechen, ich glaube, es ist nicht bekannt, wie genau dieses Residency-Programm ausschaut. Ja. Also was ich verstanden habe, ist, okay, die nehmen jetzt einen Künstler und sagen, wir feiern dich, lass uns das gemeinsam machen. Und gemeinsam werden wir jetzt ein Produkt designen. Im ersten Schritt waren das jetzt digitale Produkte, eben dieses Artwork, diese NFTs. Aber auf der Roadmap stehen dann auch physische Produkte, die gemeinsam mit diesen Künstlern entworfen werden. So viel verstehe ich. Und das ist natürlich auch schon ein Riesenwert für diese Künstler, weil sie jetzt die Distribution und Marketing-Power von Adidas kriegen. Aber genau. Für mich ist ein Residency-Programm oftmals auch einfach, dass eine Marke Talente bezahlt, damit sie jetzt ihren Lebensunterhalt verdienen, indem sie innerhalb dieser Marke Dinge produzieren. Also weiß man da, wie man ins Residency-Programm reinkommt, ob die Künstler irgendwie Cash kriegen oder geht es eigentlich mehr wirklich auch nur um diese Kunstkollaborationen?
Boah, das weiß ich gerade ehrlicherweise nicht. Ich weiß nicht, wie sie ausgewählt worden sind und ob man sich dafür jetzt irgendwie noch bewerben kann. Ich kann mir vorstellen, dass sie diese Art es auch bewusst ausgewählt haben. Einfach um so eine Art Kickoff-Event und Launch auch wirklich professionell abzubilden. Aber da bin ich tatsächlich auch voll überfragt. So, ich habe das Announcement mitbekommen, das, was man auf Twitter liest und mitbekommen kann. Aber ansonsten ist da darüber hinaus eher Luft für Interpretation, würde ich mal so sagen. Wenn es jemand besser weiß von denjenigen, die zuhören, dann sehr, sehr gerne an uns wenden. Aber das habe ich nicht rausfinden können.
Hier steht zumindest etwas von einem Metaverse-Fund drin.
Mhm.
Geht es hier nicht direkt um einen Fund von Adidas Residency, sondern um Korea selbst?
Ah, dass Korea einen Fund hat?
Hier, ich habe im Doc steht, as per the official announcement, this fund will have a total of over 40 billion Korean won, also 30,2 Millionen US-Dollar für die Entwicklung des Metaverses.
Stimmt, genau. Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der, sorry, ich habe das tatsächlich auch noch heute Morgen überflogen. Das ist nämlich so ein extra Add-on gewesen. Ich hatte mich mit meinem Kollegen Quinn so ein bisschen verharrt, weil ich dachte, dass die ganzen Investitionen in diese Metaverse-Projekte eigentlich rein aus Dubai kommen. Und er meinte, nee, ich habe da auch was gelesen, dass tatsächlich auch Korea jetzt auch als Standort deutlich interessanter wird, weil eben der Staat, beziehungsweise die Stadt selbst, oder also der südkoreanische Staat wird es dann wohl sein, da eben auch sehr, sehr viel auf diese Technologie setzt und auch proaktiv investiert. Und wie wahrscheinlich viele andere Länder gerade auch, mit diesen Investitionen Korea eben zu einem attraktiven Standort für solche Themen macht. Also kann auch deswegen der Grund sein, dass ich wirklich von vielen Leuten gehört habe, dass sie jetzt dahin gehen.
Alles klar. Das heißt, nicht direkt verbunden mit Adidas, aber klar, jetzt in Korea findet gerade die Blockchain Week statt, eben diesen Fund als auch Zeichen dafür, dass Südkorea an Web3 glaubt. Gerade da, wo viele andere durch die ganzen Krypto Kollapse und die Skepsis gegenüber den ganzen NFT-Scams sehr hoch ist, sagt Südkorea, nee, wir sehen da die Möglichkeit, auch unsere Wirtschaft anzukurbeln, indem wir eben mit offenen Armen auch diese Technologie begrüßen. Blockchain Week findet gerade statt, Adidas Residency-Programm, coole Initiative. Ich bin gespannt, wie viele Leute da effektiv reinkommen und wie so das Programm auch ausschaut für die Künstler selbst. Also wenn wir da mehr Infos haben oder ihr mehr Infos habt, lasst es uns gerne wissen. Aber ansonsten habe ich nicht viel mehr dazu zu sagen.
Nee, außer dass ich es interessant finde, dass es jetzt diesen Korea Metaverse Fund gibt, weil ich habe dadurch, dass einer aus unserem Team, anderer Marvin, nicht du, schreibt gerade seine Masterarbeit über das Industrial Metaverse und durch die Unterhaltung mit ihm lerne ich halt einfach so viele Cases, die ich vorher so noch nicht kannte oder die mir so fremd waren. Weil wir sprechen sehr, sehr viel über B2C. Also so Lufthansa macht jetzt ein Loyalty-Programm für den Endkonsumenten. Aber es gibt halt super viel Potenzial, gerade noch auf der B2B-Ebene. Weshalb auch so Companies wie Siemens gerade eine Milliarden da reinstecken und eigentlich nur einen Campus bauen, wo eben an solchen Themen gearbeitet wird. Die aber so ein bisschen jetzt losgelöst von dem sind, worüber wir sehr, sehr oft im Podcast sprechen, weil das halt immer sehr, sehr viel Infrastrukturebene hat. Und ich kann mir vorstellen, dass auch Korea mit einem Metaverse-Fund wahrscheinlich jetzt nicht nur in so einen B2C-Bereich geht, sondern du kannst halt auch super viele Sachen, ich sag jetzt mal, digitalisiert abbilden oder projizieren, bevor du beispielsweise irgendwas baust. Und das könnte ja auch irgendwie einen Metaverse-Charakter haben.
müssen wir den zweiten Marvin mal auf eine Session einladen und dann darf er uns seine drei liebsten Industrial Metaverse Use Cases vorstellen. Nice,
Das müssen wir eigentlich mal machen, ja.
Eine Sache, die es vielleicht noch dazu zu sagen gibt, oder auch noch einen Kommentar. Jetzt haben wir über Adidas gesprochen, über Lufthansa. Also für mich sticht einfach heraus, Polygon is running Web3 oder at least brand-related Web3-Stuff, ne? Also Nike hat auch mit Polygon gemacht. Also gefühlt ist diese Layer 2 gerade alles am Dominieren.
Ja, ich frage mich halt, warum? Also ich verstehe diesen günstiger, das ist ein skalierbare Solution von eben dem Ethereum-Ökosystem und ich kenne das eben von uns auch als Fonds, als wir damals noch in NFTs, also stark in NFTs investiert haben, haben wir auch eigentlich nur auf das Ethereum-Ökosystem geschaut. Du willst da drauf schauen, wo einfach die meiste Traction ist, das größte Trading-Volumen, aber natürlich ist das jetzt erstmal losgelöst von du willst einfach Projekt massentauglich machen, du willst viele Interaktionen. Interaktion bedeutet sehr oft auch einfach Transaktionen. Das kannst du halt auf der Ethereum-Blockchain nicht abbilden. Das heißt, egal welche Layer 2, grundsätzlich Layer 2 ist dann eigentlich immer so eine Lösung dafür. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, Polygon supportet einfach mit einer Plattform oder generell mit Teams, die sich einfach sehr, sehr stark darauf konzentrieren, diese Brand-Cases aufzubauen. Und das ist ja wie so ich weiß nicht mal, mir fehlen die deutschen Sprichwörter, die ich da immer in dem Moment so richtig smooth reinbauen will. Aber im Endeffekt, wenn die es halt einmal gemacht haben und einmal gut gemacht haben, dann haben sie das quasi schon ready und können das irgendeiner anderen Marke mitgeben. Also sie selbst bauen ja als Infrastrukturlayer auch super viel Erfahrung auf, die sie dann eben an andere weitergeben können oder gemeinsam mit anderen erarbeiten können. Ich bin immer noch nicht so ganz, ich verstehe nicht, was deren Hot Sauce ist, aber alle wollen mit denen arbeiten. Das ist krank, also ich würde auch gerne mit denen arbeiten. So, ohne wirklich zu wissen, einmal mal alle mit denen arbeiten.
Ist ja auch mit Polygon oder Odyssey, wenn ich mich täusche.
Ja.
Also, ich meine, mit jeder weiteren Marke, die sich für Polygon entscheidet, wächst auch das Vertrauen in Polygon. Also, das scheint auf jeden Fall sehr gut zu laufen. Und eben, auch meine initiale Tendenz wäre dann zu sagen, okay, lass uns mal Polygon angucken, wenn wir ein Projekt Blockchain-basiert launchen. Also GG auf jeden Fall. Gefühlt an der Spitze der Layer 2s und auch so als abschließendes Topic für heute nochmal involviert mit einer Marke, die einst groß war und wieder groß werden möchte. Und zwar haben wir auch schon in vergangenen Folgen über LimeWire gesprochen, bekannt aus den 2000er Jahren, wo man und ich auch selbst Musik herunterladen konnten. Und zwar also illegal natürlich. Man konnte hier kostenlos Musik runterladen von deinen liebsten Künstlern und da die MP3-Dateien wunderbar auf deinem MP3-Player, deinem iPod. Das gab es ja damals noch, ne? iPods und
ja.
Wie hießen die Musikplayer, die nicht von Apple waren?
MP3-Player? Walkman.
Walkman, genau, die Dinger. Ja. Und genau, das war eine Riesenmarke, eine Riesensache, unglaublich groß, bis es dann zum Rechtsstreit kam 2011, Schließung der Firma, Zahlung von über 105 Millionen US-Dollar. Und wir hatten in vergangenen Folgen eben auch darüber gesprochen, dass LimeWire jetzt eigentlich so ein bisschen ein Rebrand, einen Neustart wagt und sich für Web3 als ihr Angle, als ihren Focus Point entschieden hat. Und da gibt es jetzt News, weil LimeWire gemeinsam mit Polygon das AI Creator Studio gelauncht hat. Vicky, was hat es denn damit auf sich?
Ich habe es mir vorhin nochmal durchgelesen und ich musste tatsächlich grinsen. Also LimeWire möchte es Creatoren ermöglichen, mithilfe von AI-Tools Fotos, Videos und Musik zu erstellen. Und diese eben so zu erstellen, dass sie entweder direkt als NFT gemintet werden über die Plattform oder dass du eben mit Hilfe von AI dich kreativ ausüben kannst. Am Ende wird alles zu einem NFT gemacht, aber nichtsdestotrotz bekommst du die Tools an die Hand. Und deren Problem, das sie adressen möchten, ist halt wirklich Copyright Concerns. Also dass das, deswegen muss ich lachen, das ist eigentlich ein bisschen ein bisschen paradox, aber im Endeffekt, dass du,
ironic.
ja, dass du vor allem als Creator, als Early Creator, als jemand, der noch nicht so viel Power hat, alles mit Lizenzierungen und so weiter und so fort halt natürlich immer nur so bedingt kontrollieren kannst. Fairerweise wüsste ich jetzt auch nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel ein eigenes Bild kreiere mit AI und es ist dann doch irgendwo meins, weil ich habe es ja kreiert, wem gehört das dann wirklich und wie kann ich vor allem auch tracken, wem es gehört, wie kann ich auch wirklich beweisen, dass es von mir ist. Und mit diesem Studio, zu dem es fairerweise jetzt auch nicht so ultra viel Content gibt, aber wollen sie eben in gemeinsamer Arbeit mit Polygon Labs das erreichen. Also wirklich eine Plattform für Kreative bauen, die dort eben alle Tools an die Hand kriegen, mit Hilfe von AI Dinge zu schaffen, Dinge zu kreieren und auch die Lizenzierung für sich in so einer Art Content Library zu speichern. Und das Ziel ist eben auch wirklich diesen kreativen Prozess zu optimieren und starten jetzt mit Bildern. Also du kannst auch keine Videos oder Musik machen, aber langfristig sollst du als Creator wirklich die Möglichkeit haben, die Plattform für deinen kreativen Schaffungsprozess zu nutzen und wirklich ready zu machen, um das nach außen zu tragen. Und Polygons Job ist basically, dass die NFTs, die daraus kreiert werden, eben Polygon-NFTs sind.
Das heißt, die bauen ein Content-Tool, wo du mittels KI eben im ersten Schritt Bilder, danach auch Musik, vielleicht auch irgendwann Videos produzieren kannst. Mhm. Ist dann effektiv jedes Content-Piece auch ein NFT?
Wenn du es am Ende als NFT mintest, ja. Ich habe den Prozess noch nicht durch. Genau, aber du kannst zum Beispiel, es geht ja gerade eh nur Bilder. Deswegen können wir ja dieses Beispiel nehmen. Du erstellst ein AI-generated Bild, es wird gespeichert und es wird eben gleich als NFT gemintet, das dir zugeschrieben wurde, was das bedeutet. Da stehen dann wahrscheinlich alle möglichen Informationen drin. Da wird auch sicherlich irgendwo drin stehen, dass es mit AI generiert worden ist. Deswegen heißt es auch AI Creator Studio, weil die Tools dir wirklich einfach spielerisch dabei helfen sollen, dein Ziel zu erreichen. Und dass es eben dir zugeschrieben wurde. Also es ist dein NFT, du bist der Minter, der Creator dieses NFTs, was einfach in Lizenzfragen schon mal sehr, sehr gut ist, das in irgendeiner Art und Weise auch abbilden zu können. Vor allem, wenn Dinge einfach wirklich nur rein digital und von Einzelpersonen entstehen und du jetzt nicht die fetten Labels hast, die, was auch immer Labels, wie auch immer Labels das machen, wo du halt diesen Support nicht hast.
Bin gespannt, wie viele Nutzer sie es schaffen zu onboarden. Also wie geil effektiv das Tool ist. Ist es jetzt eine Mid-Journey, die eine coole User-Experience hat? Weil ich sag dir ehrlich, also Mid-Journey ist geil, aber ich finde, da ist auf jeden Fall noch Raum für eine Web-App, wo du mega easy Bilder generieren kannst. Gerade so, wenn ich jetzt an meinen eigenen Content denke, also so Personal Branding related, dass man AI-generierte Porträts easy produzieren kann, Cover für Newsletter und so weiter und so fort. Also coole Image-Generierungstools, finde ich, gibt es immer noch einen Space für oder eine Lücke, die zu schließen ist. Inwiefern ist LimeWire da auch wirklich ein gutes Produkt gebaut hat, müssen wir testen. Dass man es direkt zu einem NFT minten kann, finde ich eine coole Sache. Ich denke, man kann jetzt aber nicht groß Utility oder sonst was einbauen. Klar, man kann es vielleicht verbinden mit einer Membership, wenn man so einen Launch dann plant.
Boah, das weiß ich gar nicht. Diese ganzen Informationen gibt es nicht. Also die Announcements, oder vielleicht gibt es die, man muss nur tiefer suchen. Aber die Announcements waren es basically, dass sie gesagt haben, dass sie, Moment, jetzt schaue ich kurz, announcing the future of content creation on the blockchain, the LimeWire AI Studio. Und dann sagen die, dass sie the first blockchain-based AI Creator Studio sind. Und das war quasi vor einer Woche, als sie es gelauncht haben, und so viele Informationen findest du einfach dazu nicht. Also ich kann mir vorstellen, es ist eher ein Announcement, als dass man es wirklich schon, boah, da müsste ich jetzt aber gucken, inwiefern aber man das wirklich schon für sich nutzen kann.
Ich habe oft gedacht, so, wenn wir sprechen viel über Deepfakes und eben Urheberrecht und die Challenge, gerade in Zeiten von KI, Content zu verifizieren und aber auch so ein bisschen Ordnung in diesem Chaos, in diesem übersättigten Markt beizubehalten und das Ownership auch abzubilden und da ein Content-Tool zu bauen oder zu nutzen, wo jedes Content-Piece Blockchain-verified als NFT gemintet wird, ist Teil, so ein bisschen, wenn ich jetzt langfristig denke, von einer potenziellen Zukunft, wenn wir dann auch an Decentralized Social Media denken, wo du deinen Social Graph hast und in verschiedenen Plattformen reinklinkst, reinloggst und gleichzeitig dann Content hast, der als NFTs abgebildet wird und an deinen Social Graph, an deine Wallet geknüpft ist, finde ich auf jeden Fall eine coole Richtung, die sie einschlagen. Ich glaube, im ersten Schritt interessiert es die Leute primär einfach nur, wie hilfreich ist dieses Tool, um gute Bilder zu generieren. Aber ich finde den Ansatz spannend und wir bauen ja auch gerade ein Content-Tool und ich habe auch, also wenn ich...
Also, das ist kein rede erstmal fertig. Ich lache wegen was anderes, weil Marvin, ich habe es einfach parallel gerade ausprobiert. Deswegen habe ich gerade die ganze Zeit geredet. Ich bin einfach auf die Website gegangen. Aber ja, rede du zuerst fertig.
Kannst gleich deinen Screenshare auch vorbereiten. Also erstmal, wenn beim Software-Building lerne ich, dass man, was Produktfeatures angeht und Sprint-Iterationen sehr geduldig und realistisch sein muss und immer wieder priorisiert. Und dann, wenn ich mit unserem CTO hier und da mal quatsche und ihm dann erzähle, dass ich mir vorstellen könnte, dass dann jede Person, die Content über unser Tool generiert, den Content auch besitzt in Form von NFTs, dann klatscht er mir erstmal mit seiner flachen Hand auf den Nacken und sagt, das ist auf der Roadmap noch ganz weit hin. Aber von dem her resoniert dieser Gedanke. Finde ich spannend. Du hast es gerade getestet.
Ja, ich habe einfach mal, also erstmal, warte mal. Ich habe dir aber auch zugehört. Ich kann beides. Deswegen hoffe ich nicht, dass es jetzt unhöflich für dich war. Aber ich habe...
Ganz gar nicht. Für alle, die zuhören, Vicky teilt gerade ihren Bildschirm. Wir sehen hier LimeWire, die Applikation. Ja. Ist es Desktop oder Web-App?
Desktop.
Desktop.
Okay, Web-App, nicht Desktop. Ich bin einfach online gegangen.
Okay, Vicky hat kurz gegoogelt, what is Desktop versus Web-App?
Nein, stopp.
Das ist Web-App, auf der Webseite von LimeWire. Man sieht hier ein Interface, was ausschaut wie jedes andere Image-Generierungstool. Und ja, Vicky, führ uns durch, was hast du gerade getestet? Wir sind jetzt im AI-Studio.
Genau, wir sind im AI-Studio. Ich habe hier einfach Model Stable Diffusion Version 2.1 genommen und dann gibt es irgendwo auch die Möglichkeit, dass man Stable Diffusion Pro nimmt. DALL-E, das sind dann wahrscheinlich. Nutzen. Ja, genau, ist aber auch Pro. Dann habe ich einfach Marvin Sanguinés in Web3-Podcast, was gar keinen Sinn macht, als Prompt eingegeben.
Macht überhaupt keinen Sinn.
Das ist ein ganz schlechter Prompt, ich weiß. Negative Prompt, da stand einfach Tree als Example, habe ich jetzt einfach mal genommen. Und Style, komm, machen wir mal ein Anime. Und dann,
jetzt generiert das ein Bild.
Brauche ich, okay. Es kostet alles Credits. Scheiße. Verschwende ich jetzt hier gerade.
Das heißt, jedes Mal, wenn man ein Bild generiert, bezahlt man mit Credits.
Ja.
Und du hast jetzt die bezahlte
Guck
Version?
Guck. Nee, ach, um Gottes Willen, nein. Ich habe einfach wahrscheinlich die Free-Version und dann einen Plan einfach hier reinbekommen. Also sprich, du hast irgendwie eine Balance. Und jetzt guck mal, wenn man hier auf Publish klickt, Titel, irgendwas, First LimeWire NFT, das ist dein Asset. Oh, guck mal, Public oder Subscribers only.
Okay, das ist wie ein Social Media Feed auf LimeWire, wo du den Content, den die Leute, denen du folgst, generieren, auch angucken kannst. Man sieht hier, dass du die Blockchain aussuchen kannst. Ist es nur Polygon zurzeit oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
Nee, es ist auch Algorand.
Algorand und Polygon. Kann man sich entscheiden zwischen den beiden.
Ja.
Und guck mal, es gibt sogar, wenn du auf LimeWire publishst, öffentlich, dann kriegst du 70% oder bis zu 70% vom Ad-Revenue, was durch die Aufmerksamkeit, die du mit deinem Content generierst, ausbezahlt wird. Okay.
Nicht schlecht.
Und es wird natürlich in LMWR, also dem LimeWire-Token, ausbezahlt.
Ja. Das ist smart. Post. Hey, das ist ja so random. Okay, so einfach war das jetzt. Komm, warte mal ganz kurz. Schauen Telegram. Oh, nee.
Oh aber Gott. Ich mag zumindest den Geist hier. Ne? Also du kriegst eine URL, kannst sie dann teilen auf anderen Plattformen und du kriegst dann bis zu 70% vom Ad-Revenue, was durch den Traffic, den du auf die Plattform bringst, mit deinem Content effektiv generiert wird. Spannend.
Okay, warte mal.
Also ich glaube, das Wichtigste ist gerade, dass das Image-Generierungstool auch was bringt, also dass der Output auch genutzt wird, weil es so ein gutes Tool ist. Also ich meine, schlussendlich, was haben die? Die haben eben Stable Diffusion und DALL-E integriert und jetzt kannst du die Prompts halt über das LimeWire-Interface generieren. So ein bisschen als Wrapper, wenn du so möchtest. Aber dass du es dann direkt auf der Blockchain minten kannst, das ist ein geiler Twist.
Ja, irgendwie sehr random. Sehr random. Gut, dass wir es ausprobiert haben. Danke für die Kommentare und das Durchführen. Ich denke, das war auch ein guter Abschluss für den Podcast. Ich finde es aber krass, also ich habe das noch nie gemacht. Ich habe jetzt gerade einfach innerhalb von ein paar Sekunden NFT auf LimeWire gepostet. Mit natürlich einem sehr, sehr schlechten Prompt. Aber ja, habe ich jetzt einfach mal so gemacht.
Aber mal so gemacht. Absolute Macherin. Ansonsten eben so LimeWire können wir sonst abschließen. Die haben 10 Millionen geraced, eine Partnerschaft mit Universal Music Group und eine Zusammenarbeit mit Ibiza Superclubs für NFT-Ticketvertrieb.
Was ist das? Das hab ich irgendwo auch gehört. Wo hast du das gerade her? Wo hast du das rausgezogen?
Aus dem Doc, aus dem magischen Doc.
Ach so, das war, ist es Backup? Wo hast du das rausgezogen?
Bei Investitionen und Partnerschaften. So, also, liebe Freunde, ihr seht hier, wir zum Teil gehen wir auch über das Dock, dass wir hier Dinge drin haben, die wir gar nicht mehr checken.
Nein, sorry, ich muss mich entschuldigen. Weißt du, was ich gerade dachte? Dieses Ibiza Superclub für NFTs, ich habe gerade nur so gestockt, weil ich habe so eine E-Mail dazu bekommen und ich fand die irgendwie ein bisschen shady.
Von Felix?
Deswegen, nein.
Der ist doch auf Ibiza gerade. Nein,
ich weiß, nee, aber es war tatsächlich es war halt so random und ich habe es nur gelesen und ich dachte gerade so, hä, was? Aber das wusste ich nicht, dass die da jetzt mit denen zusammengearbeitet haben. Okay, werde ich mich mal reinlesen. Das ist auf jeden Fall spannend.
Auf jeden Fall, irgendwie LimeWire hat noch die Finger im Spiel mit Superclubs auf Ibiza für NFT-Tickets. Das ist der Teaser. Könnt auch gerne selber researchen, wenn ihr was dazu findet. Und ansonsten, ja, nice Session. Wiki W3 Vision steht auch vor der Tür. Was ist so deine Stimmung? Abschließend.
Ach, eigentlich, ich freue mich drauf. Ich weiß auch nicht, wann der Podcast rauskommt. Vielleicht ist es so unmittelbar kurz vor der Vision. Du kannst die Welt nicht mehr verändern. Ich bin bullish, ich bin hyped. Ich freue mich ehrlicherweise mittlerweile auch einfach sehr drauf. Und nicht nur, wenn es vorbei ist, sondern wirklich diesen Moment, wo man dann wieder auf der Bühne steht, wo man die Leute wirklich willkommen heißt. Ein Jahr später. Und ich freue mich auf die ganzen Gesichter und die Reaktionen einfach auf den Space, auf die Bühne, auf alles. Und vor allem wirklich diesen Austausch. Also, allein schon die Cases, die wir heute besprochen haben, das hätte man sich zu einem gewissen Teil von dem Jahr gar nicht vorstellen können. So weit sind wir mittlerweile gekommen und dem allem auch einfach die Präsenz zu geben, die es verdient, finde ich einfach super.
Let's go. Sehr gut. Ich freue mich auch. Werde auch vertreten sein. Wieder mit einer Booth.
Jetzt, viel Content. Ich weiß doch. Geil. Ich freue mich drauf.
Und hoffe auch viele von euch, die zuhören, da zu sehen. Letztes Jahr war es wirklich so ein bisschen Schultreffen-Vibes und bin gespannt, wie es dieses Jahr ausschaut. Ja, und in diesem Sinne, ich brauche nochmal ein Influencer-Getränk. Mal gucken, wer sonst noch so Sachen verkauft hier in 7-Eleven und Co. Und wünsche dir, Vicky, noch einen schönen Abend. Ist ja schon spät. Danke für die Flexibilität.
Danke, danke. Danke. Ich wünsche dir auch noch einen sehr, sehr schönen Nachmittag.
Dankeschön. Bis bald.
Bis dann, ciao.